Frohes Neues und herzlich willkommen zu Himmelklar an Neujahr. Ich bin Kati Geiger. Das ist die neue Folge von unserem katholischen Podcast, in dem wir diesmal mit dem Journalisten und Autor Tobias Haberl sprechen, der ganz klipp und klar sagt, dass ihm der Glaube wichtig ist und warum. Und ein Buch darüber geschrieben hat, weshalb er Katholik und in der Kirche bleibt. Die Kernbotschaft vom christlichen Glauben. Wir dürfen Hoffnung auf das ewige Leben haben, betont er. Und er hält sich selbst nicht für fromm. Eine heilige Messe ist für ihn allerdings...
Das ist eigentlich raus aus dem Alltag, in eine andere Dimension, auch weg vom Ego, hin zu Gott, hin zu Demut, runter auf die Knie statt Brust raus. Wenigstens für eine Stunde in der Woche. Ja, dann kann ja wieder alles andere, dann kann der Alltag wieder übernehmen, muss er ja auch.
Tobias Haberl war jahrelang nicht in die Kirche gegangen oder hat seinen Glauben irgendwie anders praktiziert. In unserem Gespräch erzählt er davon, dass sein Glaube vor wenigen Jahren aber mit großer Wucht zurückgekommen ist. Im 21. Jahrhundert noch an Gott glauben? Tobias Haberl macht öffentlich, warum für ihn nicht in Frage kommt, aus der Kirche auszutreten, versteht aber genauso andere, die das aus ihren Gründen machen. Ihr hört später, er ist überzeugt, dass die Kirche sich nicht absolut entkoppeln darf von der Welt, in der wir leben, damit sie noch ernst genommen wird und damit ihre Botschaft noch ankommt und relevant bleibt. Dem Zeitgeist hinterherhechten darf sie trotzdem nicht, sagt er. Als Instanz, die fragt und warnt vor beispielsweise gespenstischen technologischen Möglichkeiten oder Fragen in der Gentechnik. Die eher unbequeme Kirche muss es geben, weil nicht alles, was der Mensch macht, gut für ihn und seine Seele sei. Tobias Haberl ist eher Mystiker als Dogmatiker. Ihm geht's um Spiritualität, um Seelsorge, um Stille, Demut und das Fragen nach eigener Schuld. Tobias Haberl ist Journalist, freier Journalist. Man kennt ihn von seiner Kolumne im Süddeutsche Zeitungsmagazin. Er ist Katholik und hat einige Bücher veröffentlicht. Zuletzt das mit dem Titel »Unter Heiden – Warum ich trotzdem Christ bleibe«. Was kann das 21. Jahrhundert eigentlich von gläubigen Menschen lernen? Ja, gute Frage. Und das wollen wir Ihnen auch direkt fragen. Hallo Herr Haberl, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Jetzt beginnt ein neues Jahr. Wir wollen so viel Optimismus mitnehmen, wie es irgendwie geht. Finden wir sicherlich gleich auch zusammen. Zwischen den Zeilen könnte man aber bei Ihrem Buchtitel allein schon ein bisschen Pessimismus rauslesen. Mit wie viel Optimismus starten Sie denn trotzdem in 2025?
Finde ich interessant, dass Sie den Begriff Optimismus verwenden, weil ich würde immer so ein bisschen trennen zwischen Optimismus und Hoffnung. Und Optimismus ist was Schönes, aber entsteht oft daraus, dass man die negative Seite des Lebens, die leidvolle, die schmerzhafte Seite des Lebens einfach ausblendet oder ignoriert oder so tut, als wäre sie nicht da. Horkheimer hat mal vom blöden Optimismus gesprochen. Ich mag das Wort Hoffnung lieber, weil Hoffnung entsteht sozusagen aus einer Leiterfahrung heraus, aus einer Krisensituation heraus und sieht sozusagen das Leben als Gänze. Das nur so vorneweg. Ich starte hoffnungsvoll und auch optimistisch in das Jahr, weil wir gar nichts anderes, uns gar nichts anderes übrig bleibt. Ja? Also wir leben in einer schwierigen Zeit, Zeit der Umbrüche, viele Menschen sind verunsichert, suchen Halt. Es ist eine komplizierte Zeit, aber Hoffnung aufgeben gilt nicht und als Christ schon gar nicht, weil dieses Gefühl, dass da einer vor 2000 Jahren für uns gestorben ist, dass man also eigentlich automatisch schon gerettet und erlöst ist, stimmt einen immer hoffnungsvoll. Also nicht verzweifeln.
Das ist sehr passend für unseren Himmelklar-Podcast. Wir sprechen ja hier auch über die Hoffnung und kommen gleich auf die Hoffnung auch wieder zurück mit Ihnen. Ich glaube auch, dass wir die negative Seite oder das, was wir als negativ empfinden, nicht ausblenden sollten. Und darüber sprechen wir jetzt ja auch zusammen. Ich denke, Sie setzen sich sehr offensiv mit Ihrem Glauben auseinander und machen das jetzt ja auch sehr öffentlich in Ihrem Buch. Sie sind katholischer Christ. Vielleicht können wir ganz kurz nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Sind Sie katholisch aufgewachsen?
Ja, also ich bin katholisch erzogen worden und geprägt. Gar nicht mal, das war keine so große Sache. Ja? Also ich wurde jetzt nicht zur Bibellektüre gezwungen. Ich bin in den 70er, 80er Jahren im Bayerischen Wald groß geworden, ländlicher Raum, fast provinziell würde man sagen. Ja, hinterm Mond habe ich gelebt. Das hat meine Jugend und Kindheit sehr schön, sehr, sehr unbeschwert gemacht. Eher in der konservativen Familie, aber liberal, mit einem großen Herzen. Da waren keine Drohungen, keine Ängste, kein großer Druck. Ich habe wirklich fast ausnahmslos schöne Erinnerungen an meine Kindheit. In die Kirche zu gehen, zu beten, an Gott zu glauben, das hat einfach dazugehört. Ja, das war eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte keine große Ahnung von theologischen Fragen. Man ging am Sonntag in die Kirche und danach ins Wirtshaus. Das war der heilige Sonntag. Ja, und ich war dann auch lange weg vom Glauben. Also zwischen meinem 20. und 40. Lebensjahr hätte ich mich immer als katholisch bezeichnet. Ich hätte, glaube ich, immer gesagt, ich glaube an Gott. Aber ich habe meinen Glauben nicht praktiziert. Also ich habe gezweifelt, es hat für mich keine große Rolle gespielt, ja. Und seit ein paar Jahren kehrt der Glaube mit großer Wucht in mein Leben zurück, sicherlich befeuert durch diese Prägung, die einfach da ist, als Schatz, den man mit sich herumträgt, durch verschiedene Erfahrungen, Begegnungen. Und jetzt habe ich mit diesem Essay, aus dem dann eben auch dieses Buch Unter Heiden geworden ist, einfach mal so ein Statement gesetzt, weil ich glaube, dass der Glaube etwas ist, was unserer Gesellschaft fehlt, ja, sowohl individuell als auch als Gesamtgesellschaft. Und dass da Erfahrungen und Traditionen integriert sind, die uns gerade in so einer krisenhaften Zeit wie heute sehr helfen können.
Sie haben gesagt, der Glaube kam mit aller Wucht wieder zurück. Gab es dafür einen Auslöser oder irgendein Ereignis? Was ist passiert?
Es gab kein Schlüsselerlebnis. Ist ganz interessant. Ich hatte vor knapp 20 Jahren mal eine Nahtoderfahrung. Ich hatte einen Herzstillstand beim Kardiologen. Das war eine große Zäsur in meinem Leben. Wenn man einmal merkt, dass der Körper nicht mehr das macht, was man will, man ist hilflos ausgeliefert. Danach bin ich oft gefragt worden, ob das was mit meinem Glauben gemacht hat. Ja, hast du Gott gesehen? Hast du diesen berühmten Tunnel oder das gleißende Licht gesehen? Ich hatte eine Art Nahtoderfahrung. Das wird jetzt aber zu weit führen, über die zu sprechen. Mein Glauben hat es aber überhaupt nicht verändert. Also es war ohnehin in einer Zeit, in der er mir nicht so wichtig war. Ich habe aber jetzt nur, weil ich Gott nicht gesehen habe, würde ich jetzt deswegen nicht an Gottes Existenz zweifeln. Also das erschien mir ein bisschen zu einfach und unterkomplex. Nee, es gab nicht das eine Erlebnis. Es waren Begegnungen, es waren Gespräche mit Klerikern, auch mit Ordensleuten, auch mit Atheisten wahrscheinlich, ja, die mir irgendwie Lust gemacht haben, wieder die Messe zu besuchen, anfangs sporadisch, dann immer regelmäßiger. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und verstetigt und wurde von so einer Pflicht, in Anführungsstrichen, fast zu einer schönen Gewohnheit, zu einer inneren Notwendigkeit. Und das ist jetzt kein Gottesbeweis, aber ich fühle mich, seitdem der Glaube wieder eine größere Rolle spielt, seitdem ich auch die Pflichten, die es im Glauben gibt, versuche zumindest zu erfüllen, fühle ich mich auf einem Weg, der sich richtig und wahrhaftig anfühlt. Und ich merke, auch beim Schreiben des Buches habe ich gemerkt, eigentlich bin ich erst ganz am Anfang. Ja, ich bin kein Theologe, ich bin kein Religionslehrer, ich weiß gar nicht so viel, aber ich will diesen Weg weitergehen und ich habe ihn halt jetzt mal gestartet mit so einem öffentlichen Bekenntnis.
Woran merken Sie, dass sich das richtig anfühlt? Also in welchen Situationen oder durch welche Dinge, die zu Ihnen zurückkommen, merken Sie das?
Ja, es ist interessant, weil ich merke in meinem Umfeld, dass viele Leute es altmodisch oder skurril finden, sich sowas vorschreiben zu lassen. Ja, warum beugst du dich einer 2000 Jahre alten Generation, die noch dazu von alten weißen Männern im Vatikan zurechtgemunkelt wird? Ich finde, wer so denkt, hat vom Glauben nichts verstanden. Ja, in der Messe, im Gebet geht es mir darum, mich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Das hat jetzt mit dem Vatikan und mit dem, was irgendein Kardinal sagt, erstmal gar nicht so viel zu tun. Es ist ein großes Geschenk, das man auch üben muss. Das klappt nicht von vornherein. Ja, genauso wie man nicht in eine Oper gehen kann und denkt, es erschließt sich einem ab sofort. Man braucht Erfahrung. Man muss es immer wieder tun. Es braucht auch eine Routine. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die Sie eigentlich gestellt haben.
Ja, woran Sie merken, dass sich das richtig anfühlt oder in welchen
Naja,
Momenten sich das richtig anfühlt.
das Leben sortiert sich, würde ich sagen. Ich bin gar nicht so ein frommer Mensch. Ich habe viel ausprobiert in meinem Leben. Ich bin neugierig. Ich war rastlos, immer auf der Suche nach Impulsen. Das hat auch zu vielen schönen Dingen geführt. Ja, ich glaube, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Ich reise viel. Ich bin extrem neugierig auf unterschiedliche Milieus und Zusammenhänge. Das kann einen auch immer wieder verunsichern. Aber seit der Glaube eine größere Rolle spielt, sortiert sich mein Leben. Vieles, an dem ich mich früher abgearbeitet habe, interessiert mich gar nicht mehr so. Wenn Menschen sich über meinen Glauben lustig machen, kränkt es mich nicht mehr so. Man hat das Gefühl, als würden sich die Prioritäten verschieben. Das Göttliche bleibt, das Nichtgöttliche, das Oberflächliche, das von niederen Instinkten geleitete, wird unwichtiger. Irgendwann denkt man gar nicht mehr dran. Und das ist ein grandioses Gefühl. Man hat was Schöneres gefunden als das, was einen vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch umgetrieben oder belastet hat. Man fühlt sich wahrgenommen und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Man fühlt sich erkannt und muss nicht mehr sich ständig in den Mittelpunkt stellen, um sich lebendig zu fühlen.
Den Glauben praktiziert hatten Sie nicht. Jetzt ist die Praxis wieder da.
Sie ist wieder da und sie wird stärker, weil ich merke, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, na ja, ich bin Christ, ich gehe gelegentlich in die Messe, wenn die Sonne allzu schön scheint, bleibe ich vielleicht auch mal weg. Ich meine, das kann immer noch passieren, ja. Ich weiß, dass wenn ich das bekenne, dass mir verziehen wird, es geht nicht darum, sklavisch Normen und Dogmen einzuhalten. Aber man sollte es versuchen. Man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich merke, je ernsthafter ich meinen Glauben betreibe, je mehr ich mich daran halte, diese Rhythmen einzuhalten, die Regelmäßigkeit, desto mehr habe ich davon, desto besser gelingt mir auch mein Leben.
Und ein toller Sonntagsspaziergang durch die Sonne ist nicht auch vielleicht die Würdigung der Schöpfung?
Doch, glaube ich auch. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das Göttliche in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen spüren und in sein Leben bringen kann. Auch in der Begegnung mit anderen Menschen selbstverständlich, in der Auseinandersetzung mit Kunst, mit der Natur, ein Spaziergang, eine Bergwanderung. Für mich ersetzt es aber alles nicht die Liturgie und die Eucharistie. Also vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch anders geantwortet, aber je öfter ich die Messe besuche, desto mehr verstehe ich, wie grandios sie ist, wie perfekt sie ist, dass da nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen ist, dass es sich um so eine reine, wahre Essenz handelt. Und desto mehr sehne ich mich danach, mich immer wieder in diesen Zusammenhang zu stellen. Ja? Also was ist denn eine heilige Messe? Das ist eigentlich raus aus dem Alltag, in eine andere Dimension, auch weg vom Ego, hin zu Gott, hin zu Demut, runter auf die Knie, statt Brust raus. Wenigstens für eine Stunde in der Woche. Ja? Dann kann ja wieder alles andere, dann kann der Alltag wieder übernehmen, muss er ja auch. Aber man geht nach dieser Messe auch gestärkt in den Alltag zurück. Es ist eben nicht so, dass es nur weltabgewandt ist. Es ist für eine Zeit weltabgewandt. Und dann kann man sich den Dingen, seinem Leben, den Mitmenschen, seiner Arbeit gestärkt und getröstet wieder zuwenden. Es ist einfach perfekt, dieser Rhythmus.
Und weltabgewandt ist ja doch auch eine starke Kritik, die der katholischen Kirche gegenübergebracht wird, ihr vorgeworfen wird in vielen Punkten, in denen sie teilweise ja auch nicht in der modernen Zeit mitgeht. Sehen Sie das nicht so?
Ich sehe das teilweise so. Also die Kirche darf sich natürlich nicht absolut entkoppeln von der Welt, in der wir leben, von den Problemen der Menschen, von gesellschaftspolitischen Fragen. Sonst wird sie von den Menschen überhaupt nicht mehr ernst genommen. Ja, dann ist sie einfach total aus der Zeit gefallen, hat keine Relevanz mehr, dringt auch mit ihrer Botschaft nicht mehr durch. Das darf nicht passieren. Das heißt aber nicht, und das ist der konservative Teil in mir, dass sie sich diesem Zeitgeist komplett anverwandeln muss, dass sie genauso werden soll wie die Welt um sie herum. Das, glaube ich, wäre eine große Katastrophe, sozusagen der Weg in die Harmlosigkeit, dass jeder machen kann, was er will, dass es keine Differenz mehr gibt zwischen, sagen wir mal, der sakramentalen Logik der Kirche und dem Zeitgeist, dem liberalen Zeitgeist, den ich auch genieße. Ja? Ich bin kein Reaktionär, der ins Mittelalter zurück will, aber ich schätze die Kirche schon auch für unzeitgemäße Positionen, weil sie eigentlich die letzte Instanz ist, die in gewissen Fragen den Finger hebt und mahnt und warnt und sagt, wohin kommt der Mensch, wohin kommt die Menschheit, wenn wir diesen Weg weitergehen? Ja, ich denke an wirklich gespenstische technologische Möglichkeiten. Ich denke an Fragen in der Gentechnik und so weiter. Der Mensch macht immer alles, was möglich ist, aber das ist nicht immer gut für ihn und für seine Zukunft und für seine Seele. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen braucht es auch die Kirche, die unbequem ist.
Und wenn Sie in den Gottesdienst gehen, beziehungsweise Ihren Glauben leben und ja dann jetzt auch sehr öffentlich machen, haben Sie gerade trotzdem gesagt, gibt es Zweifel. Es gibt immer mal wieder ja auch Glaubenszweifel. Wie gehen Sie da dann mit um?
Das ist ganz interessant. Also natürlich gibt es Zweifel. Ich glaube, ein gläubiges Leben ohne Zweifel ist nicht möglich. Im Gegenteil, wenn jemand sagt, er ist sich hundertprozentig sicher, er wird nie angefochten, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ja. Ob da irgendwie eine Art von Aberglaube oder vielleicht sogar eine Radikalisierung oder ein Fundamentalismus dahinter stecken. Bei mir ziehen sich die Zweifel durchs Leben an der Existenz Gottes, auch und immer wieder natürlich an der Kirche. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was aus dem Vatikan kommt oder was im Katechismus steht. Ich habe nur interessanterweise nie ein Problem mit den Zweifeln gehabt. Im Gegenteil, für mich machen sie eigentlich den Reiz und den Charme und das Abenteuer des Glaubens aus. Mich auf etwas einzulassen, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, ob es das gibt, das empfinde ich als abenteuerlich. Ganz im Gegenteil zum Zeitgeist, ja, der in einer Welt, in der wir ja immer mehr berechnen können, sich immer weniger eigentlich auf Risiken einlässt. Man will immer wissen, wenn man was unternimmt, was kommt hinten raus, man will sich absichern. Das finde ich ein bisschen unlebendig und leidenschaftslos. Also für mich besteht der Reiz darin, dass man Gott erahnen kann, dass man ihn spüren kann, aber nie beweisen kann.
Offensichtlich gibt es aber ja viele, die zweifeln und die daran zweifeln, dass der Glaube sie ja so ähnlich trägt wie sie jetzt durchs Leben beispielsweise. Sie treten aus der Kirche aus. Was würden Sie denen sagen? Warum bleiben Sie in der Kirche oder warum sollten auch andere in der Kirche bleiben?
Also ich würde nie jemandem vorschreiben, ob er in der Kirche bleiben soll oder ob er sie verlassen soll. Ich kann auch verstehen, wenn Menschen, die negative Erfahrungen gemacht haben mit der Kirche, mit Vertretern von Kirche oder sogar Missbrauchsopfer oder Angehörige von Missbrauchsopfern, wenn die sich von der Kirche abwenden. Das ist ja selbstverständlich. Die Kirche hat große Fehler gemacht und auch einzelne Kleriker haben große Sünden begangen. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Pfarrer, die sich an Kindern vergehen, auch ihre Kirche verraten, auch ihren Glauben verraten. Sind immer Menschen. Deswegen, das kann jeder machen, wie er will. Ich fühle mich nicht als Missionar. Ich bleibe in der Kirche, weil es eben auch eine andere, eine strahlende Seite gibt, weil mir der Weg, den Jesus Christus gegangen ist, diesem Weg nachzufolgen, ist mir wichtiger als Verlautbarungen aus dem Vatikan. Und die Kirche, der regelmäßige Messbesuch, die Sakramente helfen mir dabei, dass mein Glaube nicht erkaltet, dass er nicht so ein individuelles, zusammengebasteltes Konstrukt wird, wo ich mir überall ein bisschen was rauspicke. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe noch nie überlegt, auszutreten, trotz vieler Kritikpunkte. Aber wenn ich etwas kritisiere, dann will ich es von innen heraus kritisieren. Dann will ich dabei bleiben, will mithelfen, dass es besser wird. Und will nicht einfach davonlaufen.
Ziemlich genau 50%. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger gehören einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Sie schreiben jetzt allein unter Heiden. Sie seien allein unter Heiden. Warum fühlt es sich für Sie so an?
Ja, in meinem Buch geht es viel darüber. Das ist natürlich auch ein subjektives Empfinden, das viel mit meinem Leben, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Umfeld zu tun hat. Früher war es eine Selbstverständlichkeit. Ich hab vorhin erzählt von dem Milieu meiner Kindheit. Das hat sich total ins Gegenteil verwandelt. Ja, ich bewege mich in einer Welt, München, urban, sehr linksliberal von meinem Arbeitsplatz, von der Zeitung, für die ich regelmäßig schreibe, Süddeutsche Zeitung, Glockenbachviertel, ein gentrifiziertes Viertel, sehr teuer, sehr schick. Da ist nicht viel mit Kirche schon gar nicht und da ist auch gar nicht so viel mit dem Glauben. Natürlich gibt es Einzelne, aber wenn ich so schaue, mit wem ich mich umgebe, die meisten Menschen glauben nicht an Gott, zumindest nicht an meinen Gott, eher wenn dann überhaupt an so eine höhere Macht oder eine höhere Kraft. Und wenn man sagt, man geht am Sonntag in die Messe, dann sieht man sich schon sehr irritierten Blicken gegenüber. Das heißt, ich bin umgeben von Menschen, die eigentlich nicht nachvollziehen können, warum ich das mache, warum ich noch in der Kirche bin, warum ich im 21. Jahrhundert immer noch an Gott glaube. Und ich habe dieses Buch geschrieben, um ihnen davon zu erzählen. Und ich merke auch einfach, dass viele Leute nur noch in Schlagworten denken, ja? Sie denken, hören Kirche und denken wirklich nur an Missbrauch und an Vertuschung. Etwas anderes fällt ihnen nicht ein. Und es gibt natürlich eine andere Seite. Es gibt Millionen von Menschen, die im Namen des Glaubens Gutes tun. Es gibt viel Schönheit, Hoffnung, Trost. Und darauf wollte ich diese Menschen hinweisen. Ich wollte einfach mal auch verstanden werden.
Es gibt, glaube ich, sowohl die, die sich ganz von der Kirche abwenden, dann aber ja auch die, die sagen, ich wende mich zwar von der Institution ab, aber meinen Glauben habe ich weiterhin, verbinden aber mit der Institution natürlich die Kirche, den Gottesdienst, die heilige Messe und gehen vielleicht auch deswegen nicht mehr dahin. Wie kommt man aus diesem Spagat raus oder wieso ist Ihr Weg in die Kirche rein und zum Gottesdienst zu gehen?
Also ich habe Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich glaube an Gott, ich habe eine Verbindung zu Gott, ich fühle mich gehalten von Gott, aber mit der Kirche will ich nichts zu tun haben. Ich habe nur immer ein bisschen den Verdacht, ich kenne auch in meinem Umfeld einige Leute, die sich dem Buddhismus zuwenden oder die so fernöstliche, exotische Religionen faszinierend finden oder Rituale. Alle sehnen sich nach Ritualen, nach Traditionen, sich irgendwie eingebunden fühlen in eine größere Logik. Und manchmal habe ich so Leute in Verdacht, dass sie sich nur die Dinge rauspicken, die ihnen leicht fallen oder auf die sie sowieso Lust haben oder die ihnen vielleicht sogar nützlich erscheinen und die Pflichten, die Sachen, die man nicht so gern macht, einfach weglassen. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, ich will mit Kirche nichts zu tun haben. Die sind vielleicht sogar bessere Christen als ich oder bessere Menschen als ich. Aber es ist schwer zu erklären. Für mich gehört beides zusammen. Ich bin einfach so stark geprägt von dieser Welt, von dieser sakralen, auch klerikalen Welt. Das macht mich nicht kritiklos. Ja, ich schaue genau hin. Ich versuche genau zu differenzieren. Wo gehe ich mit? Wo gehe ich nicht mit? Was kritisiere ich? Was kritisiere ich nicht? Aber die Erfahrung einer heiligen Messe, die will ich mir nicht nehmen lassen und auch nicht die Eucharistie. Ja? Also das verstehen ja schon viele Menschen gar nicht mehr. Die sagen ja, wenn überhaupt, dann muss die Predigt gut sein. Alles andere wollen sie gar nicht verstehen oder wollen sie gar nicht nachempfinden. Ich mag schon auch eine gute Predigt, aber das Entscheidende ist für mich in einer Messe die Eucharistie und ich will nicht auf sie verzichten.
Gerade jetzt, wenn wir am Jahreswechsel noch mal kurz zurückgucken, ein paar Tage zurück, das Weihnachtsfest war und auch der Übergang ins neue Jahr. Das ist doch schon die Zeit im Jahr, wo wir uns am meisten nach Traditionen sehnen, auch an ihnen vielleicht ein bisschen festhalten und merken, wenn sie dann vielleicht doch mal anders laufen, als wir sie gewohnt sind oder sie mal ausfallen müssen. Wir denken an die Corona-Jahre und alles war ein bisschen anders. Welche Traditionen sind Ihnen da besonders wichtig? Was haben Sie rund um Weihnachten zwischen den Jahren und zum Jahreswechsel gemacht?
Also ich habe zum 49. Mal den Heiligabend mit meinen Eltern verbracht. Das ist eine große Tradition. Das ist immer ein Heimkommen in die Kindheit, in die Traditionen der Kindheit. Wir feiern genauso, als wäre ich noch ein kleiner Junge. Ja. Es wird zusammen gegessen, es werden Lieder gesungen, es gibt eine Bescherung unterm Weihnachtsbaum, das Haus ist geschmückt, die Kerzen brennen. Ich gehe natürlich in die Kirche. Alles wird still. Der Computer bleibt, wenn es geht, ich glaube, da geht es allen Menschen gleich. Ja? Also dieses am Jahresende zur Ruhe kommen, weg vom Alltag hin zu einer anderen Logik. Für die meisten ist es eben religiös entkernt, würde ich sagen. Ja? Gott spielt dabei keine Rolle mehr. Die Weihnachtsstimmung ist auf die Stimmung reduziert, genauso wie Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das George-Michael-Lied im Radio. Ein bestimmter Duft, der aus der Küche weht. Ja. Für den gläubigen Menschen und auch für mich hat es eben eine größere Dimension. Es ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Die Hoffnung kommt in die Welt. Und ich merke auch, dass mir das nicht immer leicht fällt, das in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Ich lebe ja auch im 21. Jahrhundert in dieser Welt und ich treffe alte Freunde in diesen Tagen natürlich. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, warum wir diese besondere Stimmung empfinden und wie sie in die Welt gekommen ist. Und ja, das macht diese Zeit so, so wertvoll und kostbar, weil sich, glaube ich, alle Menschen im Grunde nach dem Gleichen sehnen. Es gibt einen schönen Satz des Philosophen Byung-Chul Han, koreanischer Philosoph, der in Deutschland lebt und lehrt. Der schreibt, Rituale machen aus dem in der Welt sein ein Zuhause sein. Und das stimmt natürlich auch für religiös entkernte Rituale. Ja. Einfach nur das machen, was man jedes Jahr macht. Aber ich würde sagen, für den gläubigen Menschen hat es eben noch eine zusätzliche Dimension, die dieses Ganze nochmal auf eine ganz andere Art verankert und tiefer erfahrbar machen lässt.
Ich muss zurückkommen auf Ihre Kritikpunkte an der katholischen Kirche. Von denen haben Sie vorhin gesprochen. Sie haben gesagt, es ist ja nicht so, als hätten Sie die nicht auch. Was ist Ihre größte Kritik oder wo würden Sie sich wünschen, dass die Kirche doch mal nach vorne geht?
Also im Moment empfinde ich die Kirche extrem verunsichert, als würde sie sich für sich selbst schämen, als wüsste sie selbst nicht so genau, wer sie eigentlich sein will. Es wird viel darüber diskutiert, wie Kirche sein soll, welche Reformen wann stattzufinden haben. Ich finde das gut und richtig. Man soll über all diese Dinge sprechen, kirchenpolitische Fragen, Frauenordination, Pflichtzölibat. Aber man darf das Eigentliche, den Wesenskern, den Markenkern des Glaubens, des christlichen Glaubens nicht vergessen. Und ich habe manchmal wirklich den Eindruck, als würde er selbst Pfarrer und Bischöfe ihn vergessen, ja. Vor lauter gesellschaftspolitischen Fragen, ein Klimapapier nach dem anderen, ein Demokratieaufruf nach dem anderen. Das darf und soll die Kirche tun. Aber das Eigentliche ist für mich, ich bin eher Mystiker als Dogmatiker, ja. Mir geht es um Spiritualität, mir geht es um Seelsorge, mir geht es um Stille, mir geht es um Demut, mir geht es um das Fragen nach eigener Schuld. Mir geht es immer wieder darum, zu betonen, dass wir Hoffnung auf das ewige Leben haben dürfen. Und es gibt eine fast erschreckende Statistik, dass nämlich 2/3 aller Kirchenmitglieder gar nicht mehr daran glauben, dass sich Gott in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, was eigentlich so das Wichtigste unseres Glaubens ist. Und das, finde ich, darf nicht verloren gehen. Also mir wird die Kirche manchmal ein bisschen zu politisch und vergisst, worum es eigentlich geht, nämlich den Menschen in dieser krisenhaften Zeit, in einer, sind wir ehrlich, sehr ängstlichen, sehr verunsicherten Gesellschaft Hoffnung zu geben. Und zwar Hoffnung, indem sie ihnen immer wieder von Jesus Christus erzählt. Das ist mein Kritikpunkt.
Und wenn Sie beobachten, dass das gerade so schwindet und vielleicht sogar auch bei Kirchenmenschen schwinden könnte, wo sehen Sie die Kirche in den nächsten Jahren? Was glauben Sie, wo geht's mit dem Schiff Kirche hin?
Ich bin kein Hellseher, deswegen kann ich die Frage nicht zu 100% beantworten. Ich kann nur mutmaßen. Ich glaube schon, dass die Austritte weitergehen werden. Ich glaube, dass viele Menschen nicht verstehen, warum die Kirche was Kostbares ist in unserer Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft auch sehr positiv davon geprägt ist, dass sie jahrhundertelang christlich war. Aber man sollte nicht vergessen, dass wir nicht wissen, was passiert. Wir haben es ja in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell sich so vermeintliche Sicherheiten umkehren. Wir wissen nicht, wie die Welt in 5, 10, 20 Jahren aussieht. Es kann durchaus sein, dass die Leute wieder Interesse am Glauben und vielleicht auch an der Kirche finden. Und man sollte eines nicht vergessen, die Weltkirche wächst. Ja, das wissen viele nicht, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber es gab noch nie so viele Christen wie heute. In Afrika und Asien lassen sich Millionen von Menschen taufen. Vielleicht ist die Zukunft der Kirche entscheidet sich wahrscheinlich nicht in Deutschland oder in Europa. Ja. Es ist die Weltkirche mit ganz anderen Dimensionen. Aber vielleicht entscheidet sich die Zukunft Europas oder des liberalen Westens daran, dass die Leute wieder, das muss vielleicht gar nicht unbedingt Gott sein, aber dass sie an irgendwas glauben, dass sie bereit sind, Opfer zu bringen für etwas, woran sie glauben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für eine Gesellschaft, dass sie sich nicht immer weiter beschleunigt, aber nicht genau weiß, wohin eigentlich.
Ich würde gern noch zu Ihrer Antwort auf die Frage kommen, die Ihr Buchuntertitel stellt. Was kann das 21. Jahrhundert eigentlich von gläubigen Menschen lernen, also umgekehrt?
Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin überzeugt davon, dass der Glaube das ist, was unserer Gesellschaft am schmerzlichsten fehlt, ohne dass es dieser Gesellschaft bewusst ist. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich merke schon, dass die Leute um mich herum, dass viele Leute verunsichert sind, dass sie Ängste haben, dass der Tod verdrängt wird, das Altern und der Tod verdrängt wird. Der Glaube ist etwas, was bei diesen Dingen helfen kann, sich in einer Messe immer wieder aus dieser Logik herauszukatapultieren und die Erfahrung zu machen, dass man unter allen Umständen gerettet ist. Das hat auch eine entlastende Funktion. Man hat nicht alles in der Hand. Man kann und muss vielleicht sogar das Möglichste tun, kann aber auch getrost einige Dinge in Gottes Hand legen. Das ist was man im Glauben lernt, dass es nicht immer um einen selbst geht, sondern dass es um größere Zusammenhänge geht. Also ganz wichtig ist für mich, als jemand, der immer wieder soziale Netzwerke kritisiert und eine narzisstische Gesellschaft kritisiert, auch in gesellschaftspolitischen Essays, weg vom Ego, ja, wenigstens mal für eine Stunde oder für eine Zeit lang, hin zu Gott, hin zu anderen Menschen. Das ist eigentlich auch eine sehr kurze Definition von dem, was Glauben ist. Diesen Alltag, der immer mehr, vor allem bei jungen Menschen, aus digitalen Impulsen und Reflexen besteht. Wir sind ja auf dem Weg, uns wirklich versklaven zu lassen von unseren Mobilgeräten und unseren Computern. Ich habe neulich wieder eine Zahl gelesen. Jugendliche verbringen 70 Stunden in der Woche online. Das sind 10 Stunden am Tag. Sie sind praktisch dauerhaft online. Und Das kann man von gläubigen Menschen lernen, sich ja von diesen Dingen nicht unterdrücken, nicht versklaven zu lassen. Und ich frage mich immer wieder, warum Menschen sich gegängelt fühlen, wenn sie von den 10 Geboten hören oder wenn sie von einigen Pflichten hören, die man so als religiöser Mensch hat, zum Beispiel in die Messe zu gehen, aber gleichzeitig überhaupt kein Gespür dafür haben, wie sie sich von einer Handvoll Tech-Milliardären wie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos eigentlich vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Ja. Also was lernt man als Gläubiger oder was Demut, Stille, sich eingebunden fühlen in einen größeren Zusammenhang, sich nicht zu wichtig zu nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für den einzelnen Menschen, aber auch für das Gelingen von Gesellschaft, von Beziehungen. Die Bibel ist ein Buch, in dem beschrieben wird, wie menschliche Beziehungen gelingen. Und es ist genau das, was uns fehlt, wenn wir in der Zeitung lesen von Depression, von Burnout, von Vereinzelung, von gesellschaftlichen Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen und online diffamieren. Es ist genau das, was fehlt, ist die christliche Botschaft.
Können wir uns also was von abgucken, würden Sie sagen?
Definitiv.
Ich komme auf unsere Hoffnung zurück. Was gibt denn Ihnen persönlich Hoffnung in genau dem allen, was Sie beschrieben haben, in der Situation, in der die Kirche steckt, wir aber ja auch mit der Gesellschaft und Sie persönlich?
Also das gesamtpolitische Bild, muss ich sagen, da habe ich im Moment, da sehe ich im Moment wenig Hoffnung, sowohl was Deutschland betrifft, was Europa betrifft, was die Krisen und Kriege der Welt betrifft. Wir leben schon in einer sehr schwierigen, komplizierten Zeit und es könnte wirklich sein, dass sozusagen diese große historische Epoche der letzten 70, 80 Jahre Frieden, Wohlstand, dass die erstmal der Vergangenheit angehören. Was mir Hoffnung macht, sind einzelne Menschen, sind einzelne Begegnungen. Ich bin jetzt mit dem Buch viel unterwegs und habe viele Lesungen und viele Diskussionsrunden und Podiumsdiskussionen. Und ich merke, wie die Leute, weil da einer steht und von seinem Glauben erzählt, sich irgendwie wieder im Glauben gestärkt fühlen, wie sie Lust haben, auch darüber zu sprechen, auch Zeugnis abzulegen. Also als würde an so einem Abend irgendwas entstehen, was vielleicht in der normalen Messe oder in einem Gottesdienst nicht entstehen würde. Und das macht mir Hoffnung, weil wenn wir von der Kirche sprechen, darf man nicht vergessen, dass die Kirche ist nicht der Vatikan oder der Papst oder die Kardinäle. Die sind schon auch Kirche, aber die Kirche sind alle Getauften. Und wenn sich in Deutschland immer noch 40 Millionen Christen, wenn sie ihren Glauben ernst nehmen und wenn sie ihn leben und wenn sie davon erzählen, dann ist die Welt schon ein kleines Stückchen besser.
Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
Danke fürs Interesse. Alles Gute fürs neue Jahr auch.
Ein neues Jahr, neue Folgen vom Himmelklar-Podcast. Ich wünsche euch ein gesundes und gelingendes Jahr 2025. Die 270 Gespräche von uns im Himmelklar-Podcast vorher findet ihr auf himmelklar.de, könnt sie auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wie immer gibt es einen Ausschnitt der Podcast-Folge auf katholisch.de und domradio.de zu lesen. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!